Wie gefährlich ist die Vogelgrippe wirklich? Nun spricht mRNA-Forscher Robert Malone. Bestätigt, die Klimadiktatur kommt. Auf eins hat erfahren, das Habeck-Ministerium bereitet sie konkret vor. Und exklusiv. Wenn es um Queerparaden geht, ist der Ampel die Souveränität anderer Staaten egal. Und damit herzlich willkommen, liebe Zuseher, zu den Nachrichten auf 1. Jetzt also doch. Ursula von der Leyen muss aufgrund des geheimen Impfstoffdeals mit Pfizer vor einem Richter erscheinen. Das entschied Berichten der französischen Tageszeitung François zufolge das Brüsseler Berufungsgericht am gestrigen Donnerstag. Der Termin gegen die amtierende EU-Kommissionspräsidentin werde am 9. Juli stattfinden. Dies gehe aus einer Vorladung hervor, die vom Gerichtsdiener persönlich an den Generalsekretär der Europäischen Volkspartei übergeben worden sei. Es ist der zweite Sommer ohne Maskenpflicht. Doch bereits im Herbst könnten erneute Einschränkungen im Namen einer Pandemie auf uns warten. Denn gleich mehrere Wortführer der Corona-Politik warnten in den vergangenen Tagen erneut vor Viren. Ein Kommentar von Martin Müller-Mertens.
Wo Rauch ist, da ist bekanntlich auch Feuer. Und deshalb sollten wir es ernst nehmen, wenn die Forderung nach Masken plötzlich wieder auf der Agenda ist. Doch weshalb diese Diskussion jetzt im heißen und nassen Sommer 2024? Also, um im Jargon des Covid-Regimes zu sprechen, in jenen Monaten, in denen Privilegien, also Grundrechte, etwas großzügiger gewährt werden können. Es geht auch in dieser Debatte der veröffentlichten Staatsmeinung nicht um ein tatsächliches Virus, nicht um eine wirkliche Gefahr. Es geht um Herrschaft durch Angst, um Macht durch Gehorsam. Es geht darum, jedenfalls im Moment, die Unterwerfungsgeste fordern zu können, ohne auf öffentlichen Widerspruch zu stoßen. Doch weshalb nun wieder ein Virus? Vielleicht, weil andere Methoden der Disziplinierung an ihre Grenzen stoßen und das fast überall. Es zeigt sich im Erfolg des verbotenen Liedes, weil das Summen einer Melodie zum Akt politischen Ungehorsams wurde. Es zeigt sich an den Wahlurnen, aber auch am stoischen Verlangen der Opfer nach Aufklärung der Covid-Verbrechen. Und vielleicht ist es kein Zufall, dass die Forderung nach Masken gerade in dem Moment erhoben wird, als aus Moskau und Kiew erstmals gleichzeitig Signale nach einem Waffenstillstand erklingen. Denn immerhin, die Pandemie endete, als der Krieg begann. Also doch, Maske statt Stahlhelm, Spritze statt Gewehr? Ja, vielleicht sind das die Pläne des Establishments, aber sie werden dieses Mal nicht aufgehen. Denn die Jahre der Corona-Unterwerfung haben sicher ungewollt von den Strippenziehern des Experiments vor allem Widerstand geschaffen. In ihm hat sich die Volksopposition erst konstituiert. Eine Opposition, die in den letzten Monaten ruhig gewesen ist, aber die dennoch wachsam bleibt.
mRNA-Injektionen kommen. Aktuell wird die Panik vor der Vogelgrippe verschärft, wie etwa in Bad Bentheim, wo über 90.000 Tiere geschlachtet wurden. Doch wie gefährlich ist H5N1 wirklich? Und welche Rolle spielen wie bei Corona auch hier PCR-Tests? Exklusiv gegenüber auf 1 äußert sich dazu der Miterfinder der mRNA-Technologie Dr. Robert Malone.
Zwei Fälle in den Vereinigten Staaten bis jetzt. Beide bekamen die gefürchtete Krankheit namens Bindehautentzündung, die gar nichts ist. Keiner von ihnen ist gestorben. Die 50-60%ige Sterblichkeitsrate hat also ihren ersten Test nicht bestanden. Es ist wichtig zu erkennen, dass die 50-60%ige Sterblichkeitsrate ein Stichprobenfehler ist, genau wie in den frühen Tagen von SARS-CoV-2. Es handelt sich um Menschen, die entweder eine immunologische Krankheit, Krebs oder etwas Ähnliches, einen Risikofaktor hatten, oder sie haben eine große Dosis H5N1 abbekommen, weil sie vielleicht Enten geschlachtet haben, die infiziert waren oder etwas Ähnliches. Und sie gingen zu einem Arzt und der Arzt sagte, sie haben eine Virusinfektion der oberen Atemwege. Ich werde einen Abstrich machen und wir werden ihn an das Labor der europäischen CDC schicken. Die Daten kamen zurück und sagten, oh, Ihr Patient hat H5N1 basierend auf PCR. Nun wissen wir alle über die PCR und ihre Probleme mit Artefakten Bescheid. Wir haben Folgendes gelernt. Es gibt Videoaufnahmen von Leuten, die über H5N1 sprechen, von Beamten des öffentlichen Gesundheitswesens, die darüber diskutieren, dass sie die Zykluszahl bei den PCR-Tests erhöhen müssen, damit sie einige positive Tests bekommen können.
Welche Gefahren durch die zahlreichen neuen mRNA-Injektionen auf uns zukommen könnten, das erfahren Sie exklusiv im vollständigen Interview mit Robert Malone morgen Samstag auf www.auf1.tv. Es ist eine sensationelle Wendung. Seit Monaten wird Pfarrer Martin Michaelis von der Evangelischen Kirche Mitteldeutschland die Seelsorge untersagt. Der Grund? Er kandidierte für die Stadtverordnetenversammlung von Quedlinburg in Sachsen-Anhalt auf der Liste der AfD. Nun ist der Geistliche sogar zum stellvertretenden Vorsitzenden des Kommunalparlaments gewählt worden. Und das offenkundig mit den Stimmen anderer Parteien, denn die AfD verfügt über keine eigene Mehrheit. Dennoch hält die Kirche an ihrem Disziplinarverfahren gegen Michaelis fest. Ein Sprecher sagte gegenüber auf 1. Der Prozess laufe, Zitat, unabhängig von der Wahl. Dennoch, die Brandmauer bröckelt, jedenfalls in den kommunalen Volksvertretungen. Der Salzlandkreis in Sachsen-Anhalt hat mit Claudia Weiß nun ebenfalls eine AfD-Politikerin als stellvertretende Vorsitzende. Im Kreistag von Barnim-Brandenburg wählten die Abgeordneten parteiübergreifend den AfD-Kandidaten Marco Lenger zum stellvertretenden Vorsitzenden. Ähnliches im märkischen Zeesen. Dort sorgte wohl die CDU dafür, dass die AfD einen stellvertretenden Ortsvorsteher durchbringen konnte. Und dort, wo die Blockade gegen die AfD weiter aufrechterhalten wird, wächst der Unmut an der Basis der etablierten Parteien. So verließen in Greifswald, Mecklenburg-Vorpommern, 5 Mitglieder der CDU die Stadtratsfraktion. Der Grund? Die Wahl von Madeleine Tolani zur Ratspräsidentin mit Stimmen der Linken. Die ausgetretenen Unionsabgeordneten wollen nun eine neue Fraktion mit anderen bürgerlichen Kräften bilden. Wenn es um die grüne Transformation geht, sind sich die deutschen Regierungsparteien einig. Jedenfalls in ihrem Koalitionsvertrag. Bis zum Jahr 2045 soll die Bundesrepublik, wie es heißt, klimaneutral werden. Kritiker sehen darin die Ankündigung einer Klimadiktatur. Ein entscheidender Schritt in diese Richtung wird nun im Ministerium des grünen Politikers Robert Habeck konkret vorbereitet, wie auf 1 erfuhr.
Jetzt ist es also amtlich. In Deutschland dürfen Gesetze künftig nur noch nach einem sogenannten Klimacheck verabschiedet werden. Das bedeutet, vor jeder Abstimmung im Bundestag lesen zunächst Klimakontrolleure in den Ministerien die Entwürfe. Und das verpflichtend. Eine Sprecherin des Bundeswirtschaftsministeriums von Robert Habeck teilte auf 1 mit, Zitat, der Klimacheck für Gesetzesverfahren wird derzeit erarbeitet. Erste Fragen der Ausrichtung und Ausgestaltung wurden im Rahmen eines Forschungsvorhabens bereits wissenschaftlich geklärt. Wann genau der Klimavorbehalt für Gesetze eingeführt wird, stehe aber noch nicht fest. Die neue Regelung wird eine sogenannte Querschnittsaufgabe. Das bedeutet, die Klimavorgaben müssen von allen Ministerien beachtet und durchgesetzt werden. Und das bei jedem Thema. Bis auf Weiteres gilt diese Regel nur für die Gesetze des Bundes, so das Wirtschaftsministerium gegenüber unserem Sender. Die Länder sind bis auf Weiteres nicht betroffen.
Diese Menschen würden gleich 2 Großstädte füllen. In Nordrhein-Westfalen wurden im vergangenen Jahr rund 222.000 Migranten aufgrund, wie es heißt, familiärer Verbindungen geduldet. Dieser gab eine von auf 1 durchgeführte Auswertung eines Schreibens der Landesregierung in Düsseldorf. Auf Platz 1 der Liste steht dabei Köln mit knapp 14.900 Fällen, gefolgt von Essen. Düsseldorf und Dortmund mit je über 10.000 Duldungen. Laut der Landesregierung seien diese Regelungen notwendig, um die familiäre Einheit und Integration der Betroffenen zu fördern. Die größte Gruppe sind übrigens Syrer. Insgesamt knapp 13.700, gefolgt von Migranten aus der Türkei und dem Kosovo. Großbritannien hat gewählt und die Labour-Party dominiert das neue Unterhaus. Doch waren es tatsächlich die Briten, die dem einstigen politischen Arm der Gewerkschaften ihre Stimme gaben? Auf 1 hat für sie recherchiert und nun ist klar. Labour konnte vor allem in den Orten ein gutes Ergebnis einfahren, in denen der Einwandereranteil besonders hoch war. So wurden in den Städten London, Birmingham und Manchester die Constituency genannten Wahlkreise fast ausschließlich von linken Kandidaten gewonnen. Lediglich in einigen wenigen Bezirken wie Harrow East in London wurden konservative Mandate errungen. Dazu muss man wissen, in den 3 Städten ist der Anteil der weißen Bevölkerung bereits unter 50% gesunken. Dabei handelt es sich nicht nur um eine zufällige Übereinstimmung. Eine Umfrage des YouGov-Instituts ergab bereits in der vergangenen Woche, dass 73% der Einwanderer im Vereinigten Königreich für linke Parteien stimmen wollten. 53% für Labour, 14% für die Grünen und 6% für die Liberaldemokraten. Ausschlaggebend war die migrationsfreundliche Haltung der Parteien sowie die Positionierung im Gaza-Krieg. Es wirkt wie ein Erdrutschsieg der politischen Linken. Bei den Wahlen in Großbritannien konnte Labour die Zahl seiner Abgeordneten praktisch verdoppeln. Bei Redaktionsschluss lag die bisherige Oppositionspartei bei 395 Mandaten. Doch die Sitzverteilung im Unterhaus täuscht, denn das relative Mehrheitswahlsystem im Vereinigten Königreich verfälscht die Stimmung im Land. Tatsächlich legte Labour nur um 1,4% zu und erreichte 34,4% aller Stimmen. Ähnlich ist das Ergebnis bei den Liberaldemokraten, die lediglich um 0,5 auf knapp 12% zulegten. Dennoch genügte dieses Ergebnis für ein Plus von voraussichtlich 57 Mandaten. Dagegen mussten die Konservativen mit einem Minus von 19% durchaus eine massive Niederlage hinnehmen. Die Partei des bisherigen Premierministers Rishi Sunak erreichte noch 23,3%. Deren Wähler dürften vielfach zur Reformparty des souveränistischen Politikers Nigel Farage abgewandert sein. Die noch neue Kraft verbesserte sich um 12 Prozentpunkte auf 14,3%, konnte aufgrund des Wahlrechts jedoch nur 4 Mandate gewinnen. Es ist Sommer geworden und das bedeutet, wie in jedem Jahr, die Klimapanik der Systemmedien wird ihren vorläufigen Höhepunkt erhalten. Die vermeintlichen Experten, die in einem Tag mit mehr als 20 Grad bereits den Weltuntergang erblicken, bringen sich bereits in Stellung. Welche Zustände uns, zumindest laut der GEZ-Presse, erwarten, haben wir für Sie zusammengefasst.
Sind Sie vorbereitet auf den Höllensommer des Jahrtausends? Diesen befürchtet nämlich laut der Nachrichtenplattform Merkur.de ein Experte. Wörtlich heißt es dort, der Biologe Mark Benecke prognostiziert zumindest für Deutschland eine nie dagewesene Hitze im Jahr 2024. Einen Vorgeschmack, welche Folgen das haben könnte, gab das ZDF in der Heute-Journalsendung vom 20. Juni.
Bahnhof Bukarest heute, 39 Grad. So heißt, dass sogar die Schienen weich werden.
Die Reaktionen auf diese Berichterstattung? Das Alternativmedium Apollo News kommentierte etwa, Zitat, wenn es stimmen würde, dass die Züge wegen des weichen Stahls nur noch sehr langsam und holprig fahren könnten, müsste der Zugverkehr in Regionen rund um den Äquator wohl erliegen. Nutzer in sozialen Medien wie Facebook riefen dazu auf, sich gegen die GEZ-Propaganda zu erheben und die Zwangsgebühren nicht mehr zu bezahlen. Denn auch die ARD spart nicht mit Hitzepanikmache. So titelte etwa MDR Wissen am 5. Juni, jeder Einzelne der vergangenen 12 Monate war weltweit der deutlich wärmste seiner Art. Ende Mai meldete die Tagesschau, das wärmste Frühjahr seit Aufzeichnungsbeginn. Und ebenfalls bei der Tagesschau erfuhr man am 8. November des Vorjahres, dass es bereits 2023 so heiß gewesen sei wie seit mindestens 125.000 Jahren nicht. Glaubt man also Systemmedien und Öffentlich-Rechtlichen, war das Vorjahr das heißeste überhaupt und wird vom laufenden Jahr noch übertroffen werden. Ganz und gar nicht passt dazu die Meldung der Schweizer Webseite für Lawinenwarnung White Risk. Denn diese meldete Ende April wörtlich Schneehöhen wie zuletzt vor 25 Jahren. Und das, obwohl die Tagesschau gemeldet hatte, auch der April war warm wie nie.
Wird nun auch in der Schweiz die Zensur verschärft? Diese Woche sperrte die Bundespolizei die Webseite der Zeitung 20 Minuten. Das meistgelesene Online-Medium war auf eine schwarze Liste gesetzt worden. Stark verspätet sprach die Behörde von einem Irrtum. Auf eins wollte von der Behörde wissen. Welche Medien stehen noch auf der Zensurliste der Schweizer Polizei? Diese gab an, nur eine sogenannte Blacklist über Webseiten mit pornografischen Inhalten zu führen. Zitat: FedPol führt keine Liste mit Medien. Doch in den USA sind schwarze Listen für regierungskritische Medien bereits Realität. Deshalb laufen gerade mehrere Klagen gegen das Außenministerium wegen Zensur. Auch auf 1 wurde diese Woche für 2 Wochen auf YouTube gesperrt, weil wir ein Video zur Gefährlichkeit der Covid-Impfung veröffentlicht hatten. Nun erklärt die Europäische Union Regierungskritiker auch ganz offiziell zu Staatsfeinden und Terroristen. Wer eine unliebsame Meinung äußert, wird einem Kriminellen gleichgesetzt. Die kürzlich verabschiedete strategische Agenda gilt ab diesem Jahr und soll zunächst bis 2029 in Kraft bleiben. Kritischen Menschen wirft Brüssel darin Destabilisierungsversuche durch Desinformation vor. Außerdem würden diese zur Radikalisierung beitragen. Und das sei von der Regierung und der gesamten Gesellschaft zu bekämpfen. So jedenfalls die Europäische Union. Damit ist auch ein verstärktes Zensurregime zu erwarten, schreibt Investigativjournalist Norbert Hering auf seinem Blog. Gesteuert werde dieser Kampf von Militärs und Geheimdiensten, wie kürzlich ein französischer Armeechef offiziell bestätigte. Die Diskussion um eine Wiedereinführung der Wehrpflicht in Deutschland geht weiter. Weshalb künftig auch Frauen zu den Waffen gerufen werden könnten, erfahren Sie in unserem heutigen Meldungstelegramm.
Generalinspekteur Carsten Breuer, der ranghöchste Dienstgrad der Bundeswehr, fordert eine Änderung des Grundgesetzes, um Deutschland auf einen Krieg mit Russland vorzubereiten. Dafür will Breuer wieder die allgemeine Wehrpflicht in Kraft setzen. Um den Personalbedarf im Kriegsfall zu decken, möchte Breuer auch Frauen verpflichtend zum Wehrdienst einziehen. Dazu müsste allerdings das Grundgesetz geändert werden, das einen Pflichtdienst für Frauen nicht vorsieht. Die Abgeordneten des Bündnis Sarah Wagenknecht werden im EU-Parlament in Zukunft fraktionslos bleiben. Versuche, gemeinsam mit der italienischen Fünf-Sterne-Bewegung eine Fraktion aufzubauen, sind nach Angaben des Spitzenkandidaten Fabio De Masi vorerst gescheitert. Das BSW hatte bei der EU-Wahl aus dem Stand 6 Mandate gewonnen. Für die Fraktionsgründung in Straßburg werden mindestens 23 Abgeordnete aus mindestens 7 Mitgliedstaaten benötigt. In Deutschland sind so viele Rentner auf Sozialleistungen angewiesen wie noch nie zuvor. Fast 720.000 Senioren sind nach Informationen des Statistischen Bundesamtes auf den Bezug einer Grundsicherung angewiesen. Diese wird regelmäßig gezahlt, wenn die monatliche Gesamtrente unter 1.051 Euro im Monat liegt. Im März 2023 traf dies noch auf 684.360 Personen zu, also knapp 40.000 weniger als zu Beginn des Jahres 2024. Die Republik Belarus tritt der Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit bei. Dem überwiegend asiatischen Sicherheits- und Wirtschaftsbündnis gehören neben Russland und China auch Indien, Kasachstan, Kirgisistan, Pakistan, Tadschikistan und Usbekistan an. Neben Belarus hat auch der NATO-Staat Türkei Interesse an einer Mitgliedschaft angemeldet. Bei dem aktuellen SOZ-Gipfel in der kasachischen Hauptstadt Astana forderte der chinesische Präsident Xi Jinping die Bündnispartner außerdem dazu auf, so wörtlich externe Einmischung abzuwehren.
Noch einen Tag, dann trifft die Türkei bei der Europameisterschaft auf die Niederlande. Und bereits heute rufen türkische Ultras dazu auf, im Stadion den sogenannten Wolfsgruß zu zeigen. Also das Zeichen der militanten pantürkischen Bewegung, die offiziell Idealisten heißt. Anlass waren Meldungen über eine Sperre des türkischen Nationalspielers Meret Demiral, der den Gruß bei der vergangenen Partie gezeigt hatte. Sein Ausschluss von 2 Partien wurde jedoch bislang von der UEFA nicht bestätigt. Doch wer genau sind die Grauen Wölfe und welche Rolle spielen sie bei den Millionen Türken in Deutschland? Der Autor und frühere Polizist Stefan Schubert ist ein ausgewiesener Kenner im Bereich Extremismus und Kriminalität in Deutschland. Ich habe mich mit ihm über diese türkische Organisation unterhalten. Herr Schubert, inwieweit sind denn die türkischen Grauen Wölfe sicherheitspolitisch überhaupt relevant?
Ja, die sind sehr relevant. Also wenn man sich das anguckt, die Ideologie und den Ursprung in den 70er, 80er Jahren in der Türkei, für hunderte politische Morde verantwortlich, für Terroranschläge, der Papstattentäter Ali Akça auch, ein Mitglied der Grauen Wölfe. Es zieht sich also schon eine Blutspur irgendwie durch halb Europa. Und dass diese Vereinigung in Deutschland schalten und walten können seit Jahren, wie sie wollen, ist natürlich ein großer Skandal.
Sind die Grauen Wölfe ein politisches Instrument der jetzigen türkischen Regierung? Schließlich wurde nach dem sogenannten Wolfsgruß des türkischen Fußballspielers immerhin der deutsche Botschafter ins Außenministerium in Ankara einbestellt.
Ja, also sie waren vorher in der Opposition, weil ihnen die Politik nicht radikal genug war. Die deutschen Medien bezeichnen sie ja als rechtsextrem, was natürlich für sie bequem in ihre Agenda passt. Man könnte sie genauso gut, was viele anderen Experten auch tun, als türkisch-nationalistisch-islamistisch bezeichnen. Und um den ganzen Irrsinn in Deutschland mal wieder festzumachen, es gibt ja in diesem Land gefühlt mehr selbsternannte Rechtsextremismus-Experten als tatsächliche Rechtsextremisten. Die größte rechtsextreme Gruppe laut dem Bundesamt für Verfassungsschutz von Herrn Haldenwang sind die Grauen Wölfe. Die zählen 18.000 rechtsextreme Mitglieder, so die Größenordnung vom Verfassungsschutz, und werden pauschal als Rechtsextreme in der Statistik aufgeführt. Da sieht man mal wieder, wie gearbeitet wird in der Behörde. Gleichzeitig werden dann Milliarden ausgegeben, um den Kampf gegen deutsche vermeintliche Rechtsextreme zu veranstalten, zu finanzieren, und man importiert ohne jegliche Überprüfung ausländische Extremisten nach Deutschland, und dann haben wir diese Zustände, wie wir sie jetzt haben.
Und das gesamte Interview finden Sie auf www.auf1.tv. Deutschland wird offenbar auch künftig die Souveränität anderer Staaten verletzen, wenn es um die Unterstützung der sogenannten Queer Community geht. Das erfuhr auf 1 aus dem Auswärtigen Amt. Demnach setze sich das Ministerium umfassend für die Rechte von LGBTIQ-Personen ein und tritt weltweit gegen Diskriminierung aufgrund des Geschlechts oder der sexuellen Orientierung ein. Zuvor hatte die Opposition in Rumänien gegen die Unterstützung des Bukarest Pride durch insgesamt 25 ausländische Botschaften protestiert und auch der Bundesrepublik damit eine Verletzung der Souveränität des Landes vorgeworfen. Aus dem Ministerium hieß es zudem: Die Europäische Union basiert als Wertegemeinschaft auf den Grundwerten der Menschenwürde und der Gleichheit aller Menschen. Beobachter sehen darin eine Aufforderung an alle Mitgliedsländer der EU, eine Politik der sogenannten sexuellen Vielfalt im Sinne Brüssels umzusetzen. Im Internet kann man auch zu viele Informationen von sich preisgeben. Das musste nun die 44-jährige Amy Betrow erfahren. Die mutmaßliche Auftragsmörderin befand sich seit mehr als 5 Jahren auf der Flucht, zuletzt in Armenien. Doch durch die Hintergründe ihrer Fotos auf Instagram konnten Ermittler sie nun aufspüren. Dort, wo sie nun einkehrt, muss sie sich um Postings allerdings keine Gedanken mehr machen. Und damit wünsche ich Ihnen noch einen schönen Abend und ein erholsames Wochenende. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Hier bei uns bei den Nachrichten auf 1.